Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ich freue mich, dass ich heute predigen darf. Ich glaube, ihr habt schon gewusst, ne? Deswegen ist hier vorne alles frei. Ich nehme an, ich habe eine feuchte Aussprache, deswegen traut sich keiner hier vorne hin. Aber kein Problem, man kann auch gerne so mithören. Ich würde euch gerne in etwas mit hineinnehmen. Das Thema heute ist Storytelling. Markus 16, wenn es dir beim Erzählen die Sprache verschlägt. Der Hintergrund ist folgender, dass es mir tatsächlich so ging. Wir haben einen Bibelgesprächskreis, eine Storytelling-Gruppe, wo wir im Laufe der Zeit das ganze Markus-Evangelium durchgegangen sind und sind tatsächlich jetzt schon beim letzten Kapitel vom Markus-Evangelium angekommen. Und dieses Storytelling geht in der Regel so, dass man nicht Bibel liest, gleich von vornherein, sondern dass man das, was in der Bibel steht, die Geschichte erzählt. Immer erzählt zuerst einer die Geschichte, um die es geht. Hier Markus 16. Trotzdem kann man schon mal spicken, wenn jemand in seiner Bibel schon mal nachlesen will, um was es geht, dann kann man es gerne aufnehmen. Und dann im zweiten Schritt ist es so, dass wir versuchen, die ganze Gruppe versucht, selbst das nachzuerzählen, was gerade erzählt worden ist. Und erst dann lesen wir die Bibel und tauschen uns darüber aus. Immer auch zuerst, was verstehe ich nicht? Was ist für mich neu? Also die Kopffragen. Und dann als zweites gibt es dann die Herzfragen, wo es dann persönlicher wird, wo, was spricht dich an? Was berührt dein Herz? Wenn du das liest, wenn wir darüber nachdenken. Und dann als drittes erst die Handfrage. Die Handfrage, da geht es dann eben darum, gibt es eine Handlung, die dadurch ausgelöst werden sollte? Soll ich irgendetwas machen? Soll ich irgendeine Entscheidung treffen? Was folgt daraus, wenn wir das machen? Und am letzten Sonntag waren wir zusammen in so einer Storytelling-Gruppe und ich hatte den Part übernommen, dass ich die Geschichte erzähle. Und beim Erzählen der Geschichte und auch später beim Erklären, ist mir etwas passiert, was mir nicht so oft passiert. Dass ich so ein Kloß im Hals hatte, dass mir die Stimme weggeblieben ist, dass ich wirklich mit den Tränen gekämpft habe. Ich glaube, ich habe auch welche verdrückt. Weil ich einfach so bewegt war. Es hat mir wirklich die Sprache verschlagen von dem, was ich gesehen habe. Passiert mir zum Glück nicht so oft. Meine Frau guckte mich an. Und dachte, oh, die Nerven liegen blank. Man merkt, dass er älter wird. Und vielleicht hat sie sich auch erinnert, aber ich jedenfalls, an meinen Opa. Der hat früher begeistert Geschichten erzählt, auch bei uns, wenn er bei uns, wo wir noch Kinder waren, da zu Besuch waren, ist er abends zu uns ins Zimmer gekommen und hat dann die Geschichten erzählt. Viele Geschichten aus der Bibel kenne ich einfach aus der Erzählung von meinem Opa. Und wenn er dann ganz gerührt war, dann merkte man auf einmal, sein Kinn fing an zu zittern. Und dann merkte man, jetzt kann er nicht mehr so gut weiterreden. Und es war auch ein Ausdruck davon, ja, er war bewegt, aber auch schon älter geworden. Und ich fürchte, meine Frau hat gedacht, jetzt wird er langsam ein bisschen wie der Opa. Bin ja auch Opa. Genau. Jedenfalls für mich ein bisschen peinlich, weil ich bin so aufgewachsen mit dem Satz, ein Junge weint nicht und ein Mann erst recht nicht. Und deswegen habe ich mir das immer möglichst verkniffen zu weinen. Auch wenn ich bewegt war. Mein Papa hat dann irgendwann mal zu gesagt, weil ich auch als Kind viel geweint habe, wenn du in die Schule kommst und wenn du einen Beruf machst, dann kannst du nicht immer zu heulen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich weine nicht mehr. Schade eigentlich, weil da habe ich auch Emotionen ausgeblendet. Ich bin bei manchen Sachen unglaublich wenig berührt, wenn mir jemand etwas sagt. Und von daher glaube ich, ist das schon auch was Besonderes, wenn mich sowas total toucht, total berührt, mich zu Tränen rührt. Und das kenne ich schon auch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dann guckt man einen Film an, möglichst im Kino, wo es alles dunkel ist. Und wenn so eine bewegende Stelle kommt, dann nehme ich schnell mein Taschentuch und dass man denkt, ich hätte Schnupfen, aber eigentlich hat es mich bewegt und durch mir die Tränen aus den Augen oder sonst etwas. Oder auch bei Musik. Es gibt Lieder, die rühren mich so an, dass ich weiß, das ist eine Stelle, die berührt mich ganz tief und wo ich echt in den Tränen nahe bin. Und meistens mache ich das dann so, dass wenn ich so eine Stelle habe, dass ich auch versuche, nochmal nachzugehen, was hat mich jetzt da so berührt? Warum war das so? Und ich wollte gerne heute eigentlich das so machen, dass ich euch damit hineinnehme, im Blick auf die Frage, was hat mich da eigentlich so berührt? Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, vielleicht auch nicht. Ihr könnt gerne sagen, seniler Opa, aber bei mir war es so. Deswegen wollte ich einfach mal euch mit hineinnehmen und die Geschichte erzählen, um die es geht. Das muss an einem Sonntag gewesen sein. Ganz früh am Morgen, am Sonntagmorgen. Ja, bestimmt war das am Sonntag. Weil deswegen, weil das damals am Sonntag war, treffen wir uns als Christen nach wie vor jeden Sonntag. Jedenfalls kann es kein Samstag gewesen sein, weil am Samstag macht man das nicht. Da ist Sabbat. Da macht sich keiner auf den Weg, da darf man nicht arbeiten und so weiter. Deswegen kein Sabbat, sondern Sonntag. Und außerdem, am Freitag davor ist etwas passiert, das war unglaublich, dass sie Jesus gekreuzigt haben. Dort auf Golgatha, auf diesem Hügel, mit zwei anderen Verbrechern, hing er dort. Und einige haben das mit angesehen und waren total fassungslos. Ihr Herr, Jesus, gekreuzigt. Und die Soldaten haben zugesehen, dass sie das noch einigermaßen schnell über die Bühne kriegen, dass nicht darüber der Sabbat hereinbricht. Und am Sabbat selber konnten sie nicht viel machen, aber am Sonntagmorgen. Und da waren drei Frauen, die haben sich in aller Herrgottsfrüh auf den Weg gemacht, sobald es möglich war, um dorthin zu gehen, wo sie Jesus beerdigt haben. Sie hatten vorher schon alles vorbereitet, sie hatten Salben eingekauft und wohlriechende Öle und sie waren jetzt auf dem Weg mit den Salben und mit den Ölen dorthin, wo sie Jesus hingebracht haben. Sie wussten den Weg. Sie sind nachgegangen dort zu dieser Grabhöhle, wo sie Jesus hingelegt haben. Nicht so ein Erdgrab, wie wir das heute haben, sondern der Josef von Arimathäa, einer von den Pharisäern, der hat in seine Grabhöhle, sein Familiengrab zur Verfügung gestellt. Eine Höhle aus einem Felsen herausgehauen und sie sind dort hingegangen und diese Grabhöhle war mit einem Stein abgedeckt. Und während sie dort gehen, Maria hieß die eine, hier gibt es auch eine Maria, und Salome hieß eine, auch ein bekannter Name bis heute, und noch eine Maria war dabei, zwei Marias. Und während sie gehen, unterhalten sie sich und sprechen darüber, wie kriegen wir eigentlich den Stein weggerollt? Wir haben doch gesehen, was das ein wahnsinnig schwerer Stein ist, eine große Steinplatte, ein Steinrad ist davor gerollt worden. Und wir als schwache Frauen, Wir haben keine Chance, den Stein wegzukriegen. Und während sie so gingen und darüber gesprochen haben, über dieses Problem, wie sie den Stein wegkriegen, kommen sie näher. Und als sie die Augen aufheben, sehen sie, der Stein ist ja längst weg. Der Stein ist weggerollt. Und sie waren total neugierig und total gespannt, was ist jetzt passiert. Und sie kommen hin zu dieser Grabkammer, in diese Höhle und gehen rein. Zuerst durch diesen Eingang und dann dieser Raum. Und während sie in diesen Raum in der Höhle kommen, sehen sie auf einmal, dass rechts auf dieser Steinbank, wo sie eigentlich jetzt den Leichnam erwartet haben, ein junger Mann sitzt. Mit strahlend weißen Kleidern. Und sie sind absolut erschrocken. Total erschrocken. Und dieser junge Mann, wahrscheinlich ein Engel, der spricht sie an und sagt, fürchtet euch nicht. Schon gelaufen. Die haben fürchterliche Angst. Aber er sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Ich weiß, wen ihr sucht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den sie gekreuzigt haben. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Er lebt. Schaut, guckt, hier, das ist der Ort, wo er gelegen hat. Er ist nicht mehr da. Und ich bitte euch jetzt, geht jetzt los und erzählt das auch den anderen, die mit Jesus unterwegs waren, seinen Jüngern. Geht dorthin an den Platz, wo sie sich versammelt haben. Geht dorthin und sagt ihnen davon, dass Jesus auferstanden ist und dass er ihn vorausgegangen ist nach Galiläa und dass sie dort treffen wollt. Und dann sagten sie, und sagt es auch dem Petrus. Die waren gar nicht in der Lage, irgendwas zu sagen. Die sind einfach nur zitternd aus der Höhle raus und waren nicht in der Lage, irgendjemand etwas zu sagen. So. Schluss. Eigentlich ist hier das Markus-Evangelium zu Ende. Mit dieser Aussage, und sie gingen zitternd vor Angst weg, liefen davon und waren nicht in der Lage, mit irgendjemand darüber zu reden. Merkwürdigerweise geht das Markus-Evangelium aber für uns weiter. Da kommen jetzt noch ein paar Verse. Und offensichtlich ist das ein Anhang. Dazwischen ist ein Bruch. Dazwischen ist eine Stelle, wo nicht mehr weitererzählt wurde. Kann man es weitererzählen? Ich werde dazu gleich noch etwas sagen, aber ich erzähle mal einfach, wie es weiterging. Jedenfalls, was Markus dann weitererzählt, ist dann eben, dass Jesus einigen Leuten begegnet ist. Nicht nur diesen drei Frauen, Maria von Magdala und den anderen, sondern auch noch anderen. Offensichtlich gab es noch eine zweite Begegnung mit dieser Maria. Jedenfalls diese Maria ist dann tatsächlich losgegangen und ist dann zu dem Ort gekommen, wo die Jünger versammelt sind, und hat ihnen das gesagt, dass Jesus auferstanden ist und dass sie ihn gesehen hat. Da muss offensichtlich dazwischen noch eine Begegnung sein, wo sie Jesus gesehen hat. Und die Jünger, die dort in diesem Raum waren, eigentlich ein Versteck, weil sie wahrscheinlich vermutet haben, sie sind die Nächsten, die dran sind, die jetzt hingerichtet werden. Die glaubten es eben nicht. Die haben gesagt, die sind jetzt total durchgedreht. Und sie glaubten es ihr nicht. Zweite Begebenheit wird hier erzählt. Eine Begebenheit, wo zwei Männer, zwei von denen, die auch mit Jesus unterwegs waren, auf der Landstraße gegangen sind und Jesus mit ihnen unterwegs war auf einmal. Diese Geschichte kennen wir aus dem anderen Zusammenhang von den Emmaus-Jüngern. Die waren wahrscheinlich unterwegs auf dem Weg nach Emmaus. Und Jesus hat sie ihnen angeschlossen, sie haben miteinander geredet. Und nachdem sie verstanden haben, dass das Jesus war, sind sie hingegangen zu den Jüngern und haben es ihnen erzählt. Und da steht wieder, und sie glaubten es ihnen einfach nicht. Bis Jesus selber kam. Jesus tritt in ihre Mitte, in diesem Raum, in diesem Versteck, wo sich die Jünger versammelt haben, weil sie einfach Angst hatten, wo sie geweint haben, getrauert haben. Und Jesus ist auf einmal da. Der musste gar nicht durch die Türen kommen, der war einfach da. Und dann steht, und er schalt ihren Unglauben, dass sie das nicht glauben konnten. Er rügte ihren Unglauben und ihren Starrsinn, weil sie nicht glauben wollten, die ihn als Auferstandenen gesehen hatten. Und dann sagte er ihnen etwas. Jetzt, nachdem ihr wisst, dass ich auferstanden bin, jetzt geht hinaus in alle Welt und predigt die Freudenbotschaft von Jesus. Sagt das weiter, dass Jesus lebt. Diesen Auftrag hat er den Jüngern gegeben. Und dann sagt er ihnen auch die Begründung, warum er das will, warum er das sagt. Und sagt, wer glaubt, wenn jemand glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber ungläubig bleibt, wird von Gott verurteilt, bleibt unter seiner Schuld. Spannend zu lesen, dass die Jünger das tatsächlich dann getan haben. Die sind losgezogen, nachdem sie gewusst haben, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Und haben genau das getan, aber auch genau das erlebt, was Jesus ihnen gesagt hat. Er hat ihnen nämlich auch Unterstützung zugesprochen und sagt, wer glaubt, folgende Zeichen werden denen folgen, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben, Macht über ungöttliche Mächte. Sie werden in neuen Sprachen reden, Sprachenwunder. Sie werden auf Schlangen treten oder etwas Tödliches trinken und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und es wird ihnen gut gehen. Und nachdem Jesus das gesagt hatte, in dieses zugesagt hatte, ist er aufgefahren in den Himmel vor ihren Augen, wo er sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Und die Jünger sind hingegangen und haben genau das getan, an den verschiedensten Orten der Welt. Spannend zu lesen, dann später in der Apostelgeschichte, wie das war, wo die Jünger überall hingekommen sind. Okay, ich habe es jetzt erzählt. Mit dem unechten Schluss vom Markus-Evangelium, wie man sagt. Und ich würde euch gerne fragen, ob ihr das nachvollziehen könnt. Was hat mich da so bewegt? An welcher Stelle bin ich aus der Fassung gekommen? Ich weiß nicht, ob ihr das schon merkt, und ich bin ja ganz froh, dass ich es jetzt so einigermaßen überstanden habe, dass ich ohne zu heulen die Geschichte erzählen konnte. Klar. Was hat mich so bewegt? Gibt es irgendeine Sache, wo er vermuten würde, das könnte einen wirklich so berühren? Oder auch, wo er sagt, das berührt mich ja selber, wenn ich darüber nachdenke. Und ich würde euch gerne einfach die Szene nochmal auch als Text zeigen und euch fragen, welche von den Szenen, von diesen Abschnitten, die wir jetzt hier vorhaben, hat das Potenzial, einen wirklich zu bewegen? Was hat das Potenzial, mich so zu bewegen oder auch vielleicht euch? Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch Tipps abgeben, an welcher Stelle ich gerührt war. Vielleicht sind es bei euch ganz andere Stellen, die euch ansprechen, die euch im Herzen berühren, wo ihr merkt, das ist ganz, ganz tief. War das die Szene mit den drei Frauen? Maria, Magdala, Salome, Maria, die Mutter von Jakobus, die sie Öle gebracht haben, die sich unterwegs gefragt haben, wer wird uns den Stein wegwälzen? Wäre das so eine Stelle, wo man sagt, okay, das kann einen bewegen? Bewegt euch das? Wenn man sich ein bisschen da reindenkt, meine Güte, die gehen da und fragen, wer wird uns den Stein wegwälzen? Das war für die ein Riesenproblem, was sie vor sich hatten. Im Berg, wie sollen sie den Stein wegkriegen? Und während sie noch darüber reden, sehen sie, das Problem ist gelöst. Bevor sie überhaupt irgendwas gemacht haben. Wäre das etwas? Und sagt, das bewegt mich schon. Stell mir vor, das passiert dir. Hast ein Problem? Sprichst darüber, ich weiß nicht, über was du heute Morgen mit Leuten gesprochen hast, vielleicht gab es da auch Dinge, die Probleme, über die ihr geredet habt. Und dann steht, und sie blickten auf und sahen, dass der Stein schon weg war, dass das Problem gelöst war. Wäre das eine Sache, die einen bewegen kann? Wenn man es selber erlebt, dann wahrscheinlich ja. Oder die nächste Szene. Wäre das eine Sache, wo man sagt, das bewegt mich? Dieser junge Mann, dieser Engel, eine Engelsbegegnung, ist das eine Sache, die uns berühren kann? Der sagt, er schreckt mich in dieser Situation und der dann sagt, ich weiß, was ihr sucht. Ich kenne deine Fragen. Ich kenne dein Problem, aber ich kenne auch deine Sehnsucht, nach Jesus zu sehen. Und der ihn anspricht und ihm dann den Auftrag gibt, geht dorthin nach Galiläa. Seht wo, und sagt es auch den anderen Jüngern und auch dem Petrus. Aber jedenfalls, bei denen war es so, die konnten nicht weiterreden in der Situation. Denen hat es wirklich die Sprache verschlagen. Sie hatten solche Angst, dass sie mit niemand darüber reden konnten, steht hier. Also wenn es mir so ging, dass die Sprache verschlagen, den erst recht. Oder war das die Szene dort in dem Raum, wo sich die Jünger getroffen haben? Ist das so eine Stelle, die einen berührt? Wo man merkt, hier bin ich ergriffen? Dass diese Frau dorthin kommt, die Maria Magdalena, und erzählt ihnen das. Und sie sagen, das glauben wir dir nicht. Oder die anderen zwei, diese Emmaus-Jünger, wie wir sie nennen, ne, die zu ihnen gekommen sind, kamen zu den Jüngern und berichteten, was sie erzählt haben. Eigentlich glaubwürdige Freunde. Denn hätte man es wirklich abnehmen können und dann steht da, und sie glaubten es ihnen nicht. Ich glaube, das berührt mich schon auch, dass Leute nicht glauben können. Auch wenn man ihnen die Botschaft von glaubwürdigen Zeugen sagt, dass ihnen das schwerfällt zu glauben. Und ich denke an Menschen, die uns sehr nahe stehen, die einfach nicht glauben können oder wollen. Vielleicht bis dahin, dass dann das passiert, was wir hier als nächstes sehen, dass Jesus selbst in den Raum tritt und dass sie ihm selber begegnen und er sie anspricht. Er rügt ihren Unglauben und Starrsinn, weil sie denen nicht hatten glauben wollen. Schon heftig, die ihn als auferstanden gesehen haben. Und dann sagt er zu ihnen, geht hinaus in alle Welt. Macht die Freudenbotschaft bekannt. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig bleibt, wird unter dem Urteil Gottes bleiben und verdammt werden. Berührt dich das? Berührt uns das, dass Menschen, wenn sie nicht an Jesus glauben, nicht in diese Situation hineinkommen, dass sie angenommen sind, Vergebung von Schuld haben und gerettet sind? Darum geht es, dass Menschen gerettet werden. Und deswegen schickt Jesus die Leute raus, die Jünger raus. Und sagt, geh raus aus deiner Kammer, aus dieser traurigen Kammer, wo ihr euch versteckt habt. Geht raus, hinaus in alle Welt. Macht die Freudenbotschaft Gottes bekannt. Mich berührt das, dieser Missionsauftrag. Vielleicht liegt es auch daran, dass meine Eltern das gemacht haben. Die waren Missionare. Die sind rausgegangen und haben versucht, das umzusetzen in dem Maße, wie sie das gekonnt haben. Dass die Freudenbotschaft bekannt wird. Die Freudenbotschaft von Jesus. Berührt euch das, wenn Menschen zum Glauben kommen? Super, was ihr erzählt da von Ungarn. Dass Leute das annehmen konnten und dass sie zum Glauben gekommen sind und dass sie sich taufen haben lassen. Und ich denke noch an die Taufe, die hier stattgefunden hat. War das bewegend? Fand ich total bewegend, wie das hier war, dass Menschen das annehmen. Das ist echt eine schöne Erfahrung. Und schön für alle, die das tun. Aber dafür muss jemand rausgehen. Dafür muss sich jemand auf den Weg machen. Und mich berührt auch, dass die Jünger das damals 1:1 umgesetzt haben. Die sind losgegangen. Und wie wenig wir das machen, dass wir den Eindruck haben, okay, ja, gibt so Leute, die machen das, die haben so einen Tick. Ja? Das ist keine Option, sondern das ist ein Auftrag. Immanuel Kant hat ja mal das so formuliert, dass es so einen kategorischen Imperativ gibt. Und jemand hat das dann übertragen auf den Missionsbefehl. Das ist ein kategorischer Imperativ. Was bedeutet das? Im Gegensatz zu einem hypothetischen Imperativ. Der hypothetische Imperativ, der heißt, wenn. Wenn das wahr ist und wenn es unbedingt sein muss und wenn du denkst, das ist was für dich, wenn du Lust dazu hast, dann geh, dann verkündige das Evangelium. Der kategorische Imperativ heißt, weil das so ist. Deshalb geh hin, weil Jesus auferstanden ist, weil er lebt. Und weil ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Deshalb geht hin. Deshalb macht die Freudenbotschaft bekannt. Und ich glaube, das ist schon eine Sache, mit der wir uns beschäftigen müssen. Und ich hoffe, dass uns das bewegt. Dass uns das wirklich in Bewegung bringt, dass wir eben auch losgehen. Ne? Dass Jesus den Auftrag gegeben hat, hinauszugehen. Und die, die hinausgegangen sind, haben offensichtlich auch das erlebt, diese Zeichen, von denen Jesus gesprochen hat, die das bestätigen, dass Gott dahinter steht, dass sie in meinem Namen Dämonen austreiben, in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Ich kenne so Situationen tatsächlich aus meinem Elternhaus, wo das der Fall war. Und sie einfach gebetet haben, Herr, schütze uns jetzt. Und Gott hat sie geschützt, er hat sie bewahrt. Oder auch, sie werden Kranken die Hände auflegen und es wird gut werden. Ein besonderer Zuspruch, eine besondere Vollmacht, die hier Menschen gegeben wird. Und Leute haben das erlebt. Ich habe die Gita gefragt, ob sie von dem Missionseinsatz, von dem sie uns auch in dem Storytelling-Abend erzählt hat, was erzählt wird, wo sie einfach auch gute Erfahrungen gemacht hat mit diesen Sachen, wo man sieht, ja, das ist so, dass Gott dazu steht, zu dem Wort steht und das ist bis heute so. Gita, bevor du das sagst, würde ich gerne noch den Test machen und fragen, ob ihr eine Ahnung hat, was könnte das sein? Was könnte das sein, wo es mir die Sprache verschlagen hat? Hat jemand irgendeine Idee? Welche Stelle hat mich bewegt? Welche Stelle hat dich bewegt? Ich war es. Ja. Was mich so bewegt hat, war diese Stelle, wo eigentlich das Markus-Evangelium vorbei war. Wo dann, wo man sagt, hinterher ein Schluss kommt, der auch ganz wichtig ist, aber der offensichtlich da ein Bruch dazwischen ist. Ich glaube, das war so eine Situation, wo es dem Erzähler von dem Markus-Evangelium die Sprache verschlagen hat. Dazu muss man Folgendes wissen. Der Markus war ja nicht dabei. Der Markus hat das aufgeschrieben, was ihm erzählt worden ist. Und der es ihm erzählt hat, das Markus-Evangelium, war offensichtlich Petrus. Ich weiß nicht, ob von euch jemand die Folgen geguckt hat von The Chosen. Da wird das sehr anschaulich deutlich, wo dann Markus begierig alles aufschreibt und der schon älter gewordene Petrus das alles erzählt und Markus schreibt es mit. Also der eigentliche Erzähler von der ganzen Geschichte, vom ganzen Evangelium, ist Petrus. Und er erzählt Sachen in dem Evangelium, in diesem, was Markus aufgeschrieben hat, die wüssten wir gar nicht sonst. Ganz persönliche Sachen. Zum Beispiel, dass Petrus Jesus verleugnet hat. Warum musste er das erzählen? Da war wahrscheinlich niemand anders von den Jüngern dabei. Er erzählt selber ganz ehrlich, was er gemacht hat. Und dann erzählt er auch, dass es ihm schon mal so ging, dass er echt geweint hat. Markus 14, nach dieser Szene mit der Verleugnung, die hört dann so auf, dass er dann sagt, und er ging hinaus und weinte bitterlich. Und dieser Petrus erzählt dann weiter, wie es weitergegangen ist, dass Jesus gestorben ist, auferstanden ist und dass die Frauen den Auftrag bekommen, sie sollen zu den Jüngern gehen und das erzählen. Und dann sagen die Frauen, dass dieser Mann ausdrücklich gesagt hat, sagt es meinen Jüngern und auch Petrus. Und ich kann mir vorstellen, der Petrus ist völlig zusammengebrochen, während er das erzählt hat. Dass er berührt war davon, dass er persönlich, namentlich da angesprochen ist. Er, der Jesus verraten hat, der wird herausgenommen und sein Name wird besonders genannt und sagt es auch dem Petrus. Und hat ihm so den Atem verschlagen, er konnte erstmal nicht weiterreden. Da ist der Bruch im letzten Kapitel vom Markus-Evangelium. Und als ich das erzählt habe, wo ich mich da so hineinversetzt habe, da hat es mir den Atem verschlagen. Weil das hat mich berührt. Dass Jesus uns kennt, der ganz genau weiß, was wir getan haben, auch wo wir versagt haben, welchen Mist wir gebaut haben und dass er uns trotzdem dabei haben will. Er sagt, und auch den Petrus, den Versager, sagt es ihm, ich will dich. Und ich habe meinen Namen eingesetzt und gesagt, sag es auch dem Reinhard, ich will dich. Und das war die Botschaft eigentlich auch von früher, wo ich wusste, ja, dass Jesus mich kennt und trotzdem liebt und dass er mich dabei haben will, mich für ihn einzusetzen. Das ist, was mich berührt, schon viele Jahre. Aber das gilt nicht nur für mich, sondern das gilt für dich auch, für jeden ganz persönlich. Gott will dich dabei haben und sagt es auch der Edith und sagt es auch dem Werner und sagt es auch der Regina und alle, die hier dabei sind. Diese Botschaft gilt uns ganz persönlich und ich hoffe, dass du das in dein Herz reinnehmen lassen kannst und dass es dich berührt. Jesus will dich ganz persönlich. Amen. Gitta, du bist dran.
Ja, guten Morgen. Genau, Reinhard hat mich gefragt, ich darf berichten. Ich war eine Woche zu einer Schulung. Es ging um das Thema Evangelisation. und Evangelisation als Lifestyle. Und es hat mich wirklich auch sehr, sehr bewegt. Und auch wie du, Reinhard, sagst, was bewegt mich eigentlich? Es ging um meine Motivation erstmal. Wir haben viel gelernt. Was ist meine Motivation, dass ich jetzt da war, dass ich Menschen von Jesus auch erzählen will oder dass ich überhaupt Jesus Nachfolger bin? Was ist meine Motivation? Und es wurde nochmal wichtig, eben zu sehen, ich erkenne, wer ich bin, was ich eigentlich habe in Jesus und dieses Berührtwerden, was Jesus für mich getan hat, was für ein Schatz Jesus ist und was Jesus auch mit uns vorhat und welche Bedeutung wir haben in dieser Welt als Kinder, als Söhne, Töchter Gottes, was wir eigentlich für einen Auftrag haben. Und wenn wir das so erkennen, wer ich bin in ihm, in Christus, das merke ich so, das erfüllt mein Herz, das macht mich begeistert. Und es heißt ja so, wovon mein Herz voll ist, das fließt durch den Mund, glaube ich, aber es fließt einfach auch weiter. Und diese Motivation, dass es gar nicht mehr um mich geht, sondern nur um Jesus alleine, das haben wir nochmal ganz stark vertieft, dass wir eigentlich nur Werkzeuge und Kanal sind für die Liebe Gottes. Dass wir sind Empfangende, Jesus in uns, er ist die Quelle und wir fließen und dürfen fließen zu Menschen hin. Und oft blockieren wir uns selber mit Gedanken der Angst, der Furcht. Was denken die Leute? Wie stehe ich nachher da? So. Und das ist wirklich in dem Bewusstsein, ich bin nur Kanal, darf ich einfach fließen? Und dann haben wir losgelegt. Auch in dem Wissen, es gibt nie Misserfolge. Wenn ich losgehe, es gibt keine Misserfolge. Weil immer, auch wenn Leute das ablehnen, nichts hören wollen, es ist immer Samen, den wir ausstreuen. Und wir wissen nie, wo da mal irgendwo was aufgeht, wo vielleicht der Nächste kommt, nochmal was streut, der Nächste und der Nächste. Und irgendwann ist es soweit, dass da eine Schale platzt bei den Menschen und da was ankommt. Also es gibt keine Misserfolge. Das hat mich total ermutigt, wirklich mutig zu sein. Genau, und wir wissen oft auch gar nicht, was letztlich bei herauskommt. Aber wir haben wirklich auch tolle Sachen erlebt. Wir sind losgegangen und wir haben mutig Menschen gefragt auf der Straße, ob sie Schmerzen haben, ob es irgendwas gibt, was sie belastet. Und wir haben erlebt, ich habe es erlebt, dass ich jemanden die Hand, junges Mädchen, Hand auflegen durfte mit Rückenschmerzen, permanent Rückenschmerzen, und ich habe für sie gebetet und die Rückenschmerzen sind weggegangen. Und das ist so krass, das zu erleben, weil man merkt, wie da echt ein Herz aufgeht, wie die Herzen aufgeht, wo ich dann sagen konnte, hey, wenn Jesus das jetzt gemacht hat mit deinem Rücken, was macht er wohl, wenn du ihm dein Leben anvertraust? Ja, was wohl? Bestimmt nichts Schlechtes. Und das macht einfach Herzen auf, dass man das Evangelium wirklich da so schön reinstreuen kann. Oder ein Mann, der war schon vorbereitet durch andere, im Rollstuhl. Ich hätte mich nie getraut, ihn anzusprechen, weil Rollstuhl ist gleich, sieht gleich, also ich hatte Scheu, aber unsere Leiterin ist auf ihn mutig losgegangen und hat gefragt, was können wir für Sie tun? Haben Sie ein Anliegen? Dürfen wir für was beten? Und er hat gleich sein Herz ausgeschüttet, hatte Herzprobleme, wir durften fürs Herz beten, und in diesem ganzen Gespräch ist es so weit gekommen, dass er erkannte, ich brauche Jesus, und hat noch an diesem Tag Jesus sein Leben gegeben. Und das ist natürlich mega, wenn man auch sowas erleben darf. Und eine Aktion war, dass wir einmal den Namen Jesus gar nicht erwähnen sollten, sondern einfach nur durch unser Sein da sein sollten. Wir durften losziehen oder sollten losziehen, Hilfe anbieten, ohne zu sagen, warum wir das tun. Und das war so erstaunlich, wie die Leute reagiert hatten. Also wir waren in einem Pflegeheim, ich habe gefragt, dürfen wir kommen? Wir sind zu viert, wir wollen einfach nur hier helfen. Und die war völlig überfordert, wie einfach helfen? Wie kann das sein? Und ich sage, ja, wir wollen Unterschied machen, in der Welt was Gutes tun. Die Welt ist so nicht mehr schön an vielen Stellen und wir wollen einfach einen Unterschied machen. Und die waren so fast überfordert damit und sagten, das wäre in den 20 Jahren, wo sie arbeitet, noch nie passiert, dass jemand einfach nur kommt und Gutes tun möchte. Eine Frau sagte, das ist ja wie ein Wunder. Und das war schon also sehr, sehr besonders für mich auch zu sehen, was es ausmacht, einfach nur zu sagen, ich komme und ich bin da und ich möchte helfen. Und das öffnet auch wieder Herzen für natürlich noch mehr, wo wir erzählen dürfen von der Quelle, die uns selber in uns fließt und uns speist. Genau. Das waren so die schönsten oder einige. Es war, ist ganz viel passiert, auch bei den anderen. Wir sind verschiedene Teams gewesen, ganz viel passiert. Und es ist mega ermutigend und ich merke so, ich will es als Lifestyle, also gar nicht nur, dass ich sage, wir treffen uns samstags und machen das, sondern wirklich in meinem Alltag zu sehen, wo sind die Situationen beim Einkaufen, in der Stadt oder so, da bin ich voll ermutigt.
Dankeschön. Danke, Gita, dass du uns erzählt hast, was dich bewegt hat und dass man auch die Bewegung spürt, dass man das auch sieht, dass du da ergriffen bist. Und das ist so. Aber die eigenen Sachen, die werden wir nicht selber machen, sondern die wird Jesus tun.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.